Bonn FM Bissfest.
Willkommen bei dieser Ausgabe von Bonn FM Bissfest und heute wird es flüssig. Es geht um das schwarze Gold, das Elixier des Lebens, das Blut des Teufels. Ich hatte heute Morgen schon einen, ich weiß nicht, ob ihr auch einen hattet. Es geht um Kaffee. Kaffee ist super wichtig in unserer Gesellschaft. Mir gegenüber steht
Matthias Fromm, hallo. Ja, ich bin so ein bisschen der Gegenpol sozusagen, der Gegenpart zu der ganzen Geschichte, weil ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Ich habe, glaube ich, wenn es hochkommt, vielleicht ein oder zwei Tassen Kaffee in meinem Leben getrunken, in den letzten 22 Jahren immerhin.
Das ist nicht so viel, ist vielleicht gesünder, das finden wir heute vielleicht auch noch raus. Da bist du aber auf jeden Fall relativ alleine auf dieser Welt, denn viele Leute trinken Kaffee. Wir haben heute spannende Sachen vorbereitet. Unter anderem gleich sofort ein Interview mit Elisabeth Theobald. Der gehört nämlich der Kaffeeroller und wir klären Sachen wie Latteart oder ja, was ist überhaupt Cold Brew Coffee?
Ich bin mal gespannt, ob ihr mich in dieser Sendung überzeugt bekommt vom Kaffee. Bis dahin halt es aber erstmal noch mit Scooter. Coffee
isn't my cup of tea. Keine Sendung ohne Scooter.
So ist das. Bonn FM Bissfest ist hier mit Matthias Fromm
und Vincent Müller.
Schön, dass ihr dabei seid.
Das Wunder dieser Erde, aus dem Boden wachsen Lebensmittel. Bete und beiße,
bete und beiße. Bonn FM Bissfest ist hier heute zum Thema Kaffee. Und wenn ihr jetzt an Kaffee denkt und mal so euch vorstellt, was könnte Kaffee sein, ihr habt alle irgendeine Vorstellung, ihr habt sofort irgendein Bild vor Augen, aber vielleicht stimmt das ja gar nicht, denn man kann ja auch mal gucken, was ist Kaffee eigentlich so hochwissenschaftlich betrachtet. Und für genau solche Fragen haben wir hier bei Bonn FM Bissfest eine Kategorie, deren Name wahrscheinlich noch nie so passend war wie heute. Hier kommt Tobi Blum mit dem
Bonn FM Bissfest
to go.
Heute geht es um das To-Go-Getränk schlechthin, Kaffee. Doch was ist Kaffee eigentlich? Kaffee ist ein Aufgussgetränk aus gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen. Dabei sind das eigentlich gar keine Bohnen, sondern die Früchte der Kaffeepflanze. Rohe Kaffeefrüchte sehen aus wie Kirschen und schmecken super süß. Sie beinhalten zwei grüne Steine, die Kaffeebohnen. Eine Kaffeebohne besteht zu 1-2% aus Koffein. Das ist weniger als in Teeblättern. Trotzdem enthält das fertige Getränk mehr Koffein als Tee, weil pro Tasse mehr Pulver verwendet wird. Dank des Koffeins gilt Kaffee als psychoaktiv. Kaffee ist ein wirklicher Cocktail chemischer Substanzen. Antioxidantien und Phenolverbindungen wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Ein Filterkaffee ist übrigens gesünder als ein Espresso, weil das Filterpapier Cafestol und Caveol aufhält. Diese zwei Substanzen können zu einem Anstieg von Cholesterin im Körper führen.
Ihr hört Bonn FM Bissfest. Unser Thema heute ist Kaffee. Und wer in Bonn Kaffee liebt, der ist, glaube ich, noch nicht am Kaffeeroller vorbeigekommen. Passend dazu haben wir jetzt wahrscheinlich dann eine der größten Kaffeepersönlichkeiten in Bonn bei uns im Studio. Elisabeth Theobald, hallo, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Du arbeitest beim Kaffeeroller und hast da auch, du bist auch eine Mitchefin, eine Mitbegründerin und machst da unter anderem auch die Barista-Kurse.
Genau, das ist richtig. Also mitgegründet habe ich ihn nicht, aber also den Kaffeeroller gibt es ja seit 2005. Ich bin jetzt seit 2008 mit dabei, also ich bin schon sehr, sehr lange einfach mit dabei.
Ja, wenn wir schon über dieses Thema reden, müssen wir eigentlich mal mit der Frage anfangen, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee?
Schwarz.
Ganz klassisch.
Ganz klassisch, schwarz. Ich habe das gerade auch schon hier den Kollegen erzählt. Oder auch, als hier gesagt wurde, ich trinke gar nicht so gerne Kaffee. Das ist eigentlich der Klassiker, auch wenn bei uns neue Mitarbeiter anfangen. Die trinken erstmal Kaffee mit sehr, sehr viel Milch, mit sehr viel Zucker und sehr viel Sirup. Und über die Zeit wird es weniger Milch und weniger Milch und weniger Zucker und weniger süß. Und am Ende trinken fast alle ihren Kaffee schwarz, weil dann schmeckt er tatsächlich einfach, also schmeckt er im Zweifelsfall dann am besten.
Wenn wir jetzt mal überlegen, Kaffee, das ist ja für die einen wirklich so fast schon Religion, sage ich mal, und für andere aber auch irgendwas, was sie vielleicht einfach nur trinken, um irgendwie wach zu bleiben. Was ist Kaffee für dich persönlich? Welche Bedeutung hat das für dich?
Also Kaffee, ich arbeite damit, das ist ein bisschen, ja, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt, also ich beschäftige mich sehr viel damit und gleichzeitig es ist tatsächlich, eine Tasse Kaffee hat was sehr Verbindendes und was sehr, also abgesehen vom Wachmachen, ist das für mich, glaube ich, auch wie viel für viele andere so ein Ritual, womit man eine Pause macht vom Alltag. Und das ist, also so, das ist, glaube ich, ohne Kaffee könnte ich mir mein Leben auch nicht vorstellen. Genau, das ist, glaube ich, aber auch das, was wir am Kaffeeroller versuchen zu vermitteln, dass man da eine Tasse Kaffee trinken kann, mit oder ohne Milch, mit oder ohne Zucker, aber eben da eine Pause vom Alltag hat, Menschen begegnet, einfach eine gute Zeit haben kann, genau.
Also Kaffee hat viele Gesichter und du arbeitest damit. Wie kommt das? Wurdest du damals schon mit Kaffee in der Säuglingsflasche aufgezogen oder wie entscheidet man sich eigentlich dafür, zu sagen, nein, diese Bohne, darauf baue ich jetzt so ein bisschen meinen Lebensunterhalt auf?
Also das war ganz großer Zufall tatsächlich. Ich habe Abitur gemacht, auch hier in Bonn, und habe für die Zeit zwischen Abi und Beginn des Studiums einen Job gesucht. Und tatsächlich hatte ich Freunde, die da gearbeitet haben, und dann habe ich gesagt, ah, das sieht irgendwie cool aus, was ihr macht. Das ist draußen, das ist mit Menschen, das sieht nach Spaß aus, kann ich nicht mitmachen. Und so kam ich dazu. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Aber tatsächlich, ich glaube, auch ich habe am Anfang auch meinen Kaffee nicht schwarz getrunken, sondern eben auch mit sehr viel Milch und Sirup und Kakao und was auch immer. Und mit der Zeit, wenn man sich viel damit auseinandersetzt, mit einem bestimmten Produkt oder einem bestimmten Rohstoff, lernt man ihn eben nochmal anders zu schätzen und anders kennen und viele verschiedene Facetten. Und so habe ich das, glaube ich, lieben gelernt. Und ich glaube, das ist es bis heute, was das für mich ausmacht, dass es sehr vielseitig ist und dass man viel mit Menschen zu tun hat, also auch ich in meinem, sei es mit meinen Kollegen oder mit den Gästen oder eben mit anderen Leuten, die bei uns Kurse buchen. Und das sind, glaube ich, so die zwei Aspekte, die Geselligkeit und den Austausch und eben der leckere Kaffee.
Dann bleiben wir doch direkt mal beim Kaffee und bei den Facetten. Was sind die Voraussetzungen für so einen richtig guten Kaffee?
Für einen richtig guten Kaffee? Also das ist tatsächlich, glaube ich, so objektiv ganz schwer zu sagen, weil ich würde sagen, da das ja jeder selber trinkt, ist erstmal erlaubt, was dir persönlich auch schmeckt. Und wenn du sagst, ich mag gar keinen Kaffee, dann musst du auch gar keinen trinken. Tatsächlich gibt es natürlich ein paar Qualitätsmerkmale, auf die man achten kann und wo man sich überlegen kann, ah, ist mir das wichtig oder nicht. Ich kann zum Beispiel jetzt für mich oder auch für den Kaffeeroller sprechen, und es ist wichtig zum Beispiel, dass der Kaffee fair gegenüber allen beteiligten Produzenten ist, also Menschen, Umwelt, Tiere im Zweifelsfall, auch was bei uns mit Milch oder so gemacht wird. Und was auch ein Qualitätsmerkmal ist, kann sein, dass wieder geröstet ist, also möglichst schonend, um möglichst viel von dem Aroma zu erhalten. Und aber ansonsten würde ich sagen, ist guter Kaffee das, was dir am besten schmeckt. So, da ist auch nichts erstmal verboten oder nicht okay.
Ist natürlich wie alles so ein bisschen subjektiv.
Total.
Stellen wir uns vor, wir sind jetzt Kaffeesommeliers. Natürlich gibt es da schon so Abstufungen. Für dich jetzt persönlich, geht da auch nochmal so ein Instant Coffee oder ist das einfach irgendwann nicht mehr zu vertreten und man schaut auch andere Leute an und sagt, nee, das kannst du eigentlich nicht machen. Du brauchst jetzt diese Bohnen.
Also so würde ich das, glaube ich, nie sagen oder auch nie machen, weil ich glaube, dass darf jeder wirklich so machen, wie er möchte. Das ist mir auch tatsächlich ganz wichtig. Das ist mir auch als Gastgeber ganz wichtig, dass also jeder darf das so trinken, wie er möchte. Aber für mich persönlich, klar, ist zum Beispiel auch sehr wichtig zu wissen, wo kommt der Kaffee her, wie ist der angebaut, wie ist der geröstet, und Instant-Kaffee, weiß man es meistens nicht, würde für mich tatsächlich eher rausfallen.
Wo sollte man den anbauen und rösten lassen? Hast du da jetzt mal so aus der Luft gegriffen gleich so ein Land oder so eine Röstung, die wahrscheinlich besser sind als andere?
Also von den Ländern her ist es tatsächlich, kann man das gar nicht bestimmt sagen. Also Kaffee wächst, sag ich mal, zwischen dem 23. nördlichen und dem 25. südlichen Breitengrad. Also nördlich,
sehr spezifisch.
Nördlich und südlich des Äquators in allen Ländern, die man da so findet. Also sei es Mittel- oder Südamerika, Afrika oder in Asien. Natürlich, Kaffee aus unterschiedlichen Ländern schmeckt unterschiedlich. Und auch da habe ich persönlich gar nicht so eine große Vorliebe, sondern ich probiere tatsächlich sehr gerne einfach verschiedene aus, die dann verschieden schmecken. Bei der Röstung würde ich empfehlen, darauf zu achten, dass das handwerklich gerösteter Kaffee ist. Das bedeutet, dass der Kaffee nur in sehr kleinen Chargen geröstet wird, nicht mehr als 40 Kilogramm Rohkaffee auf einmal. Und im Zweifelsfall ist der da sehr schonend, langsam und nicht zu heiß geröstet. Dadurch erhalten sich die meisten Aromen, die man noch im Kaffee haben will. Der ist nicht verbrannt und man hat sozusagen das meiste noch aus dem Rohstoff gewonnen.
Sagt Elisabeth vom Kaffeeroller, was genau das Besondere an diesem Rollerkonzept ist, das klären wir gleich. Vorher geht's nochmal an die klassische Kaffeeboot mit den Blackfuss.
Kaffeeboot von den Black Fös. Ihr hört Bonn FM Bissfest und wir sind hier mit Elisabeth Theobald vom Kaffeeroller. Ist auch so ein bisschen eine Kaffeeboot.
Absolut.
Könnte man sagen. Das Besondere daran ist aber, die steht nicht irgendwo, wie man das normalerweise von Cafés erwarten würde, sondern der Roller, der ist was ganz Besonderes. Der fährt nämlich überall in Bonn rum und steht dann an verschiedenen Plätzen und da kann man sich dann seinen Kaffee holen. Das ist was ganz Besonderes. Könntest du uns mal so erklären, was sind denn zum Beispiel große Vorteile davon, jetzt bei so einem Roller zu arbeiten, aber was funktioniert vielleicht auch nicht so gut? Was sind die Nachteile? Wo denkt man sich manchmal, ach, so ein Haus wäre schon nice?
Also wenn so ein Haus nice wäre, also wenn wir jetzt gerade rausgucken, bei so einem Wetter wie jetzt gerade, wäre so ein Haus schon mal nice. Tatsächlich ist so Sturm und Unwetter auch das einzige Wetter, was der Roller nicht so gut kann. Wind. Ansonsten stehen wir ja tatsächlich 50 Wochen im Jahr draußen, Sommers wie Winters, sei es 30 Grad oder minus 3 Grad. Und ich glaube, das ist tatsächlich einer der ganz großen Vorteile. Also das ist, glaube ich, für alle Mitarbeiter immer der Ausgleich gewesen zu studieren oder was man sonst noch für Jobs hat. Man ist draußen, man ist in der frischen Luft, man ist irgendwie... Also in der Natur kann man jetzt im Hofgarten nicht unbedingt sagen, aber zumindest sitzt man nicht am Schreibtisch. Man hat keine Türen und keine Fenster, was sehr schön ist, weil ich glaube, das macht es für viele Leute einfach, ins Café zu kommen, zu uns, zum Kaffeeroller zu kommen. Also du musst nicht durch die Türe gehen und da dich irgendwo durchquetschen. Aber klar, manchmal, also bei Gewitter oder Sturm,
man hört
wünscht
den Donner
man sich vielleicht doch ein Dach über dem Kopf. Aber das ist ja zum Glück nicht so häufig.
Und im Moment auch ein Vorteil wegen Corona, es ist natürlich draußen. Ne?
Genau, da hatten wir
ist
jetzt...
Ist ein bisschen geschützt.
Ja, hatten wir tatsächlich einen großen Vorteil, glaube ich, als einer der wenigen Cafés oder Kaffeebetreiber, dass wir im März zwar kurz zu hatten, aber dann sehr schnell wieder aufmachen konnten, weil wir eben draußen waren. Und somit da das Infektionsrisiko ein bisschen geringer ist.
Genau. Jetzt fahrt ihr also mit diesem Roller, da ist ja dann wahrscheinlich auch nicht für alles Platz. Was ist so das Must-Have, was ihr unbedingt immer dabei habt?
Na, die Kaffeemaschine natürlich. Dicht gefolgt von der Mühle. Also das ist eine gute Kaffeemaschine und vor allem noch wichtiger tatsächlich eine gute Kaffeemühle. Das ist auch, wenn man zu Hause Kaffee machen möchte, man kann das mit ganz einfachen Mitteln, Filter, so wie Oma und Opa das vielleicht sonst machen. Zu Hause kann man sehr guten Kaffee machen, aber woran man auf jeden Fall investieren sollte, ist eine gute Kaffeemühle. Die haben wir natürlich auch. Und ich glaube, dann für uns ist super wichtig auch, dass wir eine Geschirrspülmaschine dabei haben und somit alles auch in Porzellan ausschenken können. Und das ist tatsächlich erstmal, schmeckt es besser aus der Porzellantasse, der Espresso. Außerdem produzieren wir nicht so viel Müll. Und da man uns auch buchen kann für Veranstaltungen, Feste, Hochzeiten, Gartenpartys, wo auch immer man gerne seine Gäste und sich selber mit gutem Kaffee versorgen möchte, ist das, glaube ich, auch dann nochmal netter, wenn man das aus einer Porzellantasse trinken kann.
Du hast gerade als essentiellstes Material eigentlich die Kaffeemaschine genannt. Für alle da draußen und auch uns als Laien, was macht denn diese Kaffeemaschine besonders? Was macht sie gut, was macht sie anders als andere?
Also ich glaube, ja, ich habe gesagt, die Mühle ist eigentlich das Wichtigste.
Ne? Ja, okay.
Aber was macht die Kaffeemaschine? Unsere Kaffeemaschine, ich glaube, das ist gar nicht so die Kaffeemaschine, also die Siebträgermaschine, mit der wir Espresso machen, das ist eine ganz normale Kaffeemaschine, so wie die so funktioniert wie viele andere auch. Ich glaube, auch welche man da sich zulegt oder... Wie ich gesagt habe, also wie du deinen Kaffee zubereitest, das ist wirklich gar nicht so sehr entscheidend. Das wirklich, glaube ich, das Wichtigste ist, wenn du guten Kaffee hast, dann die Mühle, dass du deinen Kaffee frisch und gut mahlen kannst. Und ich sage mal, es ist immer sehr leicht, aus einer guten Kaffeebohne ein schlechtes Kaffeegetränk zuzubereiten. Andersrum, also aus einer schlechten Kaffeebohne ein gutes Kaffeegetränk, das ist tatsächlich fast unmöglich.
Jetzt hast du gerade die Kaffeebohnen schon angesprochen. Die sind ja, denke ich mal, mit die wichtigste Grundlage in
der
Kaffeemühle.
Ja.
So viel weiß sogar ich als Nicht-Kaffeetrinker. Es gibt mindestens 2 verschiedene Sorten, wahrscheinlich noch viel, viel mehr.
Ja.
Was nutzt ihr und was sind so die verschiedenen Vorteile vielleicht der verschiedenen Sorten?
Genau, also es gibt tatsächlich noch viel, viel mehr als die 2 Sorten, die man kennt. Tatsächlich viele davon werden aber gar nicht so genau angebaut oder kultiviert, wie man sagt. Das sind dann wilde Sorten, die man so im Handel auch gar nicht erhält. Die wichtigsten Begriffe, die man auch schon mal gehört hat im Zweifelsfall, ist Arabica-Kaffee und Robusta-Kaffee. Das sind so die beiden großen Sorten, die auch den Hauptteil des Welthandels ausmachen. Sind tatsächlich, also von der Qualität kann das beides ganz, ganz fantastischer Kaffee sein. Ist vom Anbau ein bisschen unterschiedlich. Der Arabica-Kaffee wächst in höheren Lagen, ist deswegen ein bisschen komplizierter anzubauen, ist deswegen auch oft im Einkauf etwas teurer. Der Robusta ist, wie der Name schon sagt, ein bisschen robuster. Wächst also vor allem nicht so ganz so hoch, ungefähr bis 800.000 Meter. Und dadurch kann man ihn leichter ernten, wächst aber tatsächlich auch in anderen Regionen.
Gut, ich bin kein Kaffeebauer. Ich stehe jetzt im Laden und habe die Wahl zwischen Arabica und Robusta. Was sollte ich denn je nach Geschmack wählen? Was, wenn ich jetzt, sagen wir mal, was Milderes will oder was Kräftigeres, was würdest du da empfehlen? Wie ist das?
Genau, also von den Grundsätzen musst du dir vorstellen, der Arabica-Kaffee schmeckt oft milder und fruchtiger und auch etwas saurer. Kann aber eben bei den Fruchtnoten viel, hat der eine große Bandbreite. Also kann nach Blaubeere, nach Kirsche, nach was auch immer, Pfirsich schmecken. Der Robusta-Kaffee ist tatsächlich der kräftigere Kaffee. Ein 100% Robusta-Kaffee kannst du zwar auch teilweise kaufen, aber das ist tatsächlich sehr, sehr extrem. Robusta wird vor allem einer Espresso-Mischung zugefügt, um sozusagen ein bisschen den Körper und den Körper des Kaffees auszumachen. Robusta ist tatsächlich auch der Kaffee, der einen höheren Koffeingehalt hat. Und typisch italienisch hat ein Kaffee einen hohen Robusta-Anteil. Oder zumindest einen Robusta-Anteil, genau.
Sind das auch die Grundsätze, auf die ihr achtet beim Einkauf? Oder habt ihr da nochmal dann andere
wir tatsächlich im Einkauf, beziehungsweise wir verkochen eine Mischung von Kaffee. Das ist ein sogenannter Blend, nennt man das dann. Also eine Mischung von 60% Arabica-Kaffee aus Brasilien und 40% Robusta-Kaffee aus Indien.
Den kann man auch bei euch kaufen, oder?
Den kann man bei uns auch kaufen, genau. Den rösten wir allerdings nicht selber, sondern das macht die Röstbar in Münster für uns. Das ist eine Rösterei aus Münster, die da auch Kaffees betreiben und das sozusagen in Abstimmung mit denen haben wir das entwickelt. Genau, weil Rösten ist dann nochmal, es ist wie Kaffee kaufen, nochmal ein anderes. Und nochmal ein anderer Schnack.
Ja, wir haben uns bei der Sendungsvorbereitung natürlich auch damit beschäftigt, dass Kaffee sehr viel mehr Seiten hat, als wir vielleicht dachten. Unter anderem auch, dass man den Kaffee natürlich zubereiten muss. Es geht nicht immer nur um Chemie und wo der herkommt, sondern es gibt dann die sogenannten Barista. Mhm. Und der Kaffeeroller macht auch was Besonderes, und zwar, ihr bietet Barista-Kurse an.
Genau.
Kannst du uns mal erklären, was lernt man denn, wenn man sich für so einen Barista-Kurs jetzt anmelden wollen würde?
Ja, was lernt man? Tatsächlich lernt man den Umgang und die Kaffeezubereitung an einer Siebträgermaschine. Also das ist auch das, womit wir unseren Kaffee zubereiten. Also die Espressomaschine nennt man auch Siebträgermaschine. Und da bieten wir Kurse an, wo wir eben interessierten Privatleuten oder auch anderen Gastroleuten oder wem auch immer unser Wissen sozusagen, mit denen unser Wissen teilen und denen beibringen. Ja, wie mache ich das? Weil das sieht ganz einfach aus, aber das ist, der Teufel steckt wie immer im Detail. Und also, wie packe ich das an? Wie mache ich das? Was passiert, wenn ich es dann doch schief mache? Und das macht, also, man wundert sich, was für kleine Veränderungen für große Wirkung haben können. Und dann tatsächlich, ich weiß, da werdet ihr auch später noch drauf zu sprechen kommen, was für viele ganz wichtig ist, ist natürlich der Milchschaum und das Milchaufschäumen. Und das ist tatsächlich auch nochmal eine Welt für sich. Und das ist auch das hat auch noch jeder bei uns gelernt, der das lernen wollte. Aber manchmal, ist es so wie bei vielen Sachen, ganz alleine und nur vor YouTube lernt man es halt dann doch nicht, sondern man braucht manchmal doch noch jemanden, der sagt, ah warte, ich sehe, du machst da diesen kleinen Fehler.
Also Kaffee machen und auch so ein bisschen Latte Art mit Milchschaum umgehen können, genau. Das sind, glaube ich, schon 2 sehr wichtige Voraussetzungen für einen Barista oder für einen Barista. Was muss man denn vielleicht sonst noch können in dem Job? Was sind sonst noch die wichtigen Dinge, die man mitbringen sollte?
Also ich tatsächlich finde, glaube ich, sehr wichtig, dass gerade bei uns, wo so die Leute, wo man oder wo man sehr unmittelbar mit den Gästen zu tun hat, man muss natürlich Lust haben, Leute zu treffen und eben auch Lust haben, Gastgeber zu sein und anderen Menschen Kaffee zuzubereiten. Also ich sag mal, das ist tatsächlich das Allerwichtigste. Man darf keine Angst vor Menschen haben oder ganz im Gegenteil sogar Spaß daran, sich mit denen zu unterhalten, mit denen in Kontakt zu kommen. Zeit mit anderen Leuten zu verbringen.
Und deswegen wird man beim Kaffeeroller auch so gut bedient. Ja, das war Elisabeth Theobald. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Den Kaffeeroller, den findet man unter anderem, wenn ihr es denn mal ausprobieren möchtet, an der Uni, am Hofgarten, am Frankenbad.
Genau. Und sonst da, wo ihr uns bucht und uns einladet, bei euch, für euch Kaffee zu kochen.
Freut mich sehr, dass du da warst. Ich hoffe, ihr habt jetzt draußen auch ein bisschen Lust auf einen Kaffee. Ob ihr den jetzt zu Hause macht oder ob ihr euch den holt.
Do we like start the song like that?
I just made two cups of coffee.
Oh, the music is out.
We want more. Like, you really like it, right. You want more.
No, I want more.
Bonn FM Bissfest hier und wir sprechen heute über Kaffee. Wir hatten gerade schon ein wunderbares Interview und wenn ihr am Anfang zugehört habt, dann kennt ihr auch schon den großen Unterschied zwischen Matthias und mir. Und zwar, ich trinke eigentlich regelmäßig Kaffee, jeden Tag mindestens eine Tasse. Und Matthias, du?
Ich trinke halt tatsächlich nie Kaffee eigentlich. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich Kaffee getrunken habe und auch das war maximal eine halbe Tasse, ist bestimmt schon wieder 2-3 Jahre her mindestens.
Ja, das ist gar nicht so viel und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, Matthias ein bisschen etwas zu vermitteln und zwar habe ich heute für unsere Kategorie Bonn FM Quizfest ein paar Fragen für dich vorbereitet über Kaffee und die kannst du jetzt entweder richtig oder falsch beantworten. Ihr da draußen sollt und dürft natürlich auch gerne mitraten und schauen, ob ihr das wüsstet oder nicht.
Ich werde mich auf jeden Fall ganz schlimm blamieren, das weiß ich jetzt schon.
Ach, das kannst du gar nicht. Also wir fangen jetzt mal ganz entspannt an. Wir sehen uns jetzt mal die Länder hier an. Und dann sieht man ja, okay, Deutschland, ich trinke viel Kaffee. Aber die Frage an dich ist jetzt, welches Land trinkt denn weltweit am meisten Kaffee?
Ich hätte jetzt spontan auf die USA getippt.
Das ist zwar ein guter Guess, die sind nämlich auch auf Platz 2, aber auf Platz 1 ist tatsächlich Finnland. Aha. Kann daran liegen, dass da wenig Leute wohnen, aber auch daran liegen, dass es halt sehr kalt ist und die vielleicht mehr Kaffee brauchen. Aber naja, das hätte niemand wissen können. Wir bleiben aber bei Amerika, da hast du nämlich schon ein gutes Stichwort gesagt. Und zwar ist die nächste Frage, wie viel gibt denn ein normaler Amerikaner oder eine Amerikanerin im Jahr im Schnitt für Kaffee aus? Es ist eine Schätzfrage. Ich entscheide mich, wie weit du dran bist.
Es sind die Amis, es muss irgendwas sehr Absurdes sein. Ich würde mal sagen, mindestens vierstellig, sagen wir mal so 1000 Euro.
Das ist tatsächlich sehr, sehr nah dran. Also sie geben 1092 Dollar natürlich im Schnitt aus. Aber das fand ich sehr, sehr gut geschätzt. Gratulation, Matthias. Und wir kommen zur letzten Frage. Und zwar geht es dieses Mal wieder um Geld und um Zahlen. Das ist nämlich eine Faktenkategorie. Und zwar, Kaffee ist in der Top 10 der meistgehandelten Waren, also importierten und exportierten Waren und hat einen sehr hohen Wert in der Welt. Und du solltest jetzt gerne schätzen, auf welchem Platz der meistgehandelten Waren in den Top 10 liegt denn Kaffee?
Da Kaffee ja wirklich sehr viel gehandelt wird und auch sehr viel getrunken wird. Und ich glaube, es gab auch irgendwie mal so einen Kaffee-Index oder sowas. Also ich würde sagen, Platz 3.
Das ist leider falsch, aber es fühlt sich unfair an, das zu sagen, weil du bist super nah dran. Es ist auf Platz 2, also am zweitmeisten gehandelt. 100 Milliarden Euro ist so Kaffee wert und auf Platz 1 ist eigentlich nur noch Öl. Also ich würde sagen, du hast dich sehr gut geschlagen.
Das würde ich doch auch sagen, in aller Bescheidenheit.
Und am Ende der Sendung wissen wir dann auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr darüber. Ich habe allerdings noch einen weiteren Fun-Fact für dich. Und zwar geht es hier natürlich auch um Bonn. Und dementsprechend kann ich sagen, dass Beethoven laut Überlieferung ein sehr großer Kaffee-Fan war.
Bonn FM Bissfest ist hier heute zum Thema Kaffee. Und für viele von euch wahrscheinlich gehört zum Kaffee immer auch die Milch mit dazu. Klar, natürlich, wir haben es eben schon gehört, eigentlich würde man Kaffee schwarz trinken, wenn man da jetzt so ein Purist oder eine Puristin wäre, aber Milch gehört dann doch für viele dazu. Und manchmal ist es eben nicht nur der Schuss kalte Milch, sondern noch ein bisschen mehr, weiß auch unsere Reporterin Maike Felden. Wie schäumt man denn Milch richtig auf, Maike?
Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, beziehungsweise ich habe mit dem Latte Art, also mit einem Teilnehmer der Latte Art Meisterschaften, Joshua Eduard, einfach mal gesprochen. Er ist nämlich, wie gesagt, ein Profi auf dem Gebiet und kann uns ein bisschen besser erklären, wie man Milch richtig aufschäumt.
Beim Ziehen zieht man eben Luft in die Milch und wärmt sie schon mal etwas auf. Ganz wichtig ist eigentlich, dass man an der Milchdüse schaut, dass die Milch immer in Bewegung bleibt. Also da wird ja Wasserdampf reingepustet und wenn man dann genügend Luft in die Milch reingezogen hat, da geht man in den Rollvorgang. Das bedeutet, dass man eigentlich die Luft, die man in die Milch gezogen hat, verteilt, das eben ja zu einem homogenen Schaum rührt.
Wie man hört, ist Milch aufschäumen auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich.
Also da hätte ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, wenn ich da mit meinem kleinen Quirl in die Milch gehe, dann sieht das einfach nur so aus, als wären da Blasen drin. Aber jetzt sag mal, was genau passiert denn bei der Milch jetzt in diesem Vorgang?
Also die Milch beinhaltet ja eben Fettkristalle und die werden in der verflüssigt bei diesem Schäumvorgang und zusammen mit der in der Milch enthaltenen Proteinen ergibt das eben beim Schäumen, also beim Rollen und Ziehen, eine Konsistenz, die es möglich macht, Luft in der Milch einzuschließen, also diesen Milchschaum, den man am Ende dann eben hat. Und auch das kann Joshua Eduard einfach ein bisschen besser nochmal erklären.
Das ist eigentlich das, was man da möchte. Man möchte die Milch schön fluffig weich machen. Der Milchzucker in der Milch, der wird auch noch karamellisiert ab einer bestimmten Temperatur. Genau, durch den karamellisierten Milchzucker wird die Milch süßer und eben durch die eingeschlossene Luft wird sie weicher und macht ein schönes Trinkgefühl.
Ja, genau, ist auf jeden Fall sehr angenehm. Wenn die Milch eben gut sämig und aufgeschäumt ist, kann man das auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr viel besser und angenehmer trinken.
Das klingt auf jeden Fall ganz lecker und ich muss zugeben, auch als Nicht-Kaffeetrinker finde ich so aufgeschäumte Milch tatsächlich auf anderen Getränken schon mal ganz nett. Wenn wir jetzt gerade schon beim Trinkgefühl sind, gibt es denn da so einen Richtwert, wie heiß die Milch sein sollte, damit man sich auch den Mund natürlich nicht verbrennt?
Also eine perfekte Temperatur sind genau 68 Grad. Ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, das genau so hinzubekommen. Aber als Barista sollte man das hinbekommen, denn ansonsten ist die Milch eben verkocht und sie schmeckt eben nicht mehr so süßlich und wird, wenn sie eben zu heiß ist, kann man sich einfach mal verbrennen und macht auch, dass es eben bitter wird im Kaffee.
Ich meine, bitterer Kaffee, das ist vielleicht eher was Ungutes. Was das natürlich wieder ein bisschen aufwerten könnte, ist, wenn man da so in der Milch nochmal ein bisschen was macht. Ich muss sagen, für mich wertet das ein Kaffee immer total auf, wenn ich da ein Herz kriege oder einen Schwan oder sowas. Du weißt, was ich meine.
Genau, und das nennt man eben Latte Art. Das heißt, die Kunst, mit Milch Muster oder Bilder in den Kaffee zu gießen oder eben zu malen. Und wie wir gelernt haben, funktioniert das sehr gut, eben mit der richtigen Milchkonsistenz und Sämigkeit sowie Temperatur und auch richtigem Aufschäumen.
Gut funktioniert es, wenn man einen schönen Espresso hat und eine schöne Crema und dann kann man erst einmal die Tasse etwas auffüllen mit dem Milchschaum. Man sollte aber dabei darauf achten, dass man den Milchschaum erstmal unter die Crema bringt, also jetzt nicht einfach in die Tasse gießen, sondern das muss sich erstmal unter die Crema legen, damit man eine schöne dunkle Oberfläche hat und dann kann man anfangen, irgendwelche Muster zu gießen. So ganz klassisch ist es zum Beispiel das Herz oder so ein Farn.
Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene und auch ausgefallene Möglichkeiten und ich, passend zu Bonn, habe ich tatsächlich auch schon mal einen Beethoven in meinem Kaffee serviert bekommen.
Beethoven ist natürlich sehr, sehr schön. Welche Milchsorten nehme ich denn da am besten? Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Menschen denke, die laktoseintolerant sind oder vielleicht auch an VeganerInnen, was kann man da nehmen?
Also bei Kuhmilch ist es auf jeden Fall eher egal, welche Sorte man da benutzt, beziehungsweise wie hoch der Fettanteil ist.
Man kann eigentlich jede Milch mit etwas Fett und Proteinen aufschäumen. So am besten eignet sich, je nachdem, was man haben möchte. Wenn man sie schön cremig haben möchte, dann kann man Vollmilch nehmen. Oder man kann aber auch Milch mit 1,5% Fettanteil auch aufschäumen.
Also wie man gehört hat, man kann auf jeden Fall jede normale Kuhmilch auf jeden Fall nehmen, aber auch eben Milch wie laktosefreie Milch, das funktioniert auch gut. Soja, Hafer, Cashew, Mandel, Kokos, das waren jetzt super viele, die ich aufgezählt habe, das funktioniert alles. Hier ist wichtig, dass es eben einen Fett- und Proteinanteil gibt, nur so klappt das und am besten werden die Muster eben mit klassischer Vollmilch. Bei Hafermilch sieht es auf jeden Fall ein bisschen ausgefranst aus.
Ja, Milch und Milchschaum, das ist für viele von den alteingesessenen Kaffee-Liebhaberinnen und Liebhabern genauso wichtig wie der Kaffee selbst. Vielen Dank an BonnFM-Reporterin Maike Felden, die alle Infos rund um Milch und das Aufschäumen für sich hatte. Und passend dazu hören wir uns jetzt mal Milchschaum von der wunderbaren Band von Wegen Lisbeth an.
Auf der A3.
BonnFM Bissfest.
Heute zum Thema Kaffee. Und ich habe es eben ja schon vorhin schon mal gesagt, des Öfteren, dass ich persönlich gar kein Kaffee-Fan bin. Und dementsprechend war die letzte Stunde für mich so ein bisschen so die Reise durchs unbekannte Land. Aber es wird auch noch eine Stunde weitergehen mit der Reise durchs unbekannte Land.
Ganz richtig. Matthias Fromm, kein Kaffee-Fan. Vincent Müller, schon Kaffee-Fan. Ich weiß aber noch, dass es bei mir auch nicht immer so war. Ich habe auch angefangen mit ganz, ganz viel Milch, ganz, ganz viel Zucker, wurde dann immer von meinem Umfeld dafür fertig gemacht. Aber jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt, ich kann ihn immer noch nur mit Milch trinken, aber ich brauche nicht unbedingt Zucker und es ist weniger geworden. Wie war es bei dir?
Bei mir, wie gesagt, ich habe tatsächlich, ich glaube, als Kind, klar, ne, es war dann immer so das Erwachsenengetränk Kaffee und dann irgendwann war dann so, okay, man probiert das halt mal. Aber ich habe halt festgestellt, für mich ist es überhaupt nichts. Also ich kann damit wirklich nichts anfangen. Es ist nicht mein Geschmack, auch nicht mit Milch und Zucker und weiß ich nicht was. Ich und Kaffee kommen, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr zusammen. Jetzt könnte man fragen, esse ich denn oder trinke ich denn wirklich überhaupt gar keinen Kaffee? Doch, es gibt eine Situation, wo ich Kaffee trinken würde. Und zwar als Eiskaffee mit ganz viel Vanilleeis. Und wenn man dann noch kurz im Servieren den Kaffee weglässt, dann ist alles wunderbar. BonnFM Bissfest ist hier. Wir haben jetzt schon ganz viel über Kaffee gesprochen und haben zum Beispiel einiges auch schon an Hintergrundwissen erfahren. Aber wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen, darüber, wie der Kaffeekonsum in anderen Ländern aussieht, wenn wir mal ein bisschen über die Grenzen hinausschauen. Wie viel trinken andere Länder, Kaffee trinken andere Länder? Ist Filterkaffee da beliebt oder gibt es da vielleicht auch andere Geschmäcker?
Also in Italien, da trinkt man ja Espresso und in Frankreich gibt es einen Café au lait. Aber ja, was gibt es denn da eigentlich sonst noch? Zum Glück haben wir BonnFM-Reporterin Daria Vogelberg bei uns. Sie hat eine kleine Weltreise gemacht und uns dazu ein paar Fakten mitgebracht.
Ja, die Weltreise, die habe ich leider nur virtuell gemacht, aber ich habe dabei trotzdem einiges herausgefunden. Und zwar bin ich da auf ein Ranking gestoßen, das ist der Kaffee-Report von 2017. Und ich war selbst überrascht über die Ergebnisse, denn da stand, dass die Finnen weltweit am meisten Kaffee trinken. Das sind pro Kopf über 10 Kilo. Meistens gibt es da Filterkaffee und bei der Arbeit sind sogar gesetzliche Kaffeepausen vorgeschrieben. Aber allgemein sind die anderen skandinavischen Länder auch sehr weit vorne. Zum Beispiel ist Schweden auf Platz 3 und die haben sogar ein eigenes Wort für ihre Kaffeepause. Das ist die Fika. Und das heißt, man lässt sich Zeit, man trinkt seinen Kaffee und hat da so einen kleinen süßen Snack dazu. Und das ist quasi so eine ganze Kultur um diesen Kaffee drumherum. Und Dänemark und Norwegen folgen dann auf Platz 4 und 5.
Ja, das finde ich jetzt aber doch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich hätte jetzt ärgert und gerechnet, dass dann irgendwie da Italien oder Spanien weiter vorne wären. Andererseits haben natürlich die Menschen in Skandinavien oft auch lange Nächte, gerade im Winter. Dann braucht man natürlich irgendwas auch zum Wachbleiben, zum Beispiel Koffein. Wie geht's denn weiter mit dem Ranking?
Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, Italien kommt kurz darauf, das ist nämlich der Platz 7. Die trinken fast 7 Kilo Kaffee, vor allem natürlich eben Espresso. Der wird dann im Stehen getrunken, an der Bar mit einem Löffelchen Zucker. Und den kriegt man dann eben auch, wenn man einfach nur einen Kaffee bestellt. Deswegen, wenn du keinen Espresso möchtest, musst du spezifizieren, was du jetzt für einen Kaffee möchtest. Frankreich ist dann auf Platz 14. Da ist, wie Vincent schon gesagt hat, meistens einfach nur der Café au lait, also der Kaffee mit Milch. Und Spanien auf Platz 20, ebenfalls viel Espresso, aber auch Milchkaffee.
Ich muss mir das auf jeden Fall merken, damit ich in Italien nicht immer Espresso bekomme. Das ist mir nämlich manchmal ein bisschen zu viel und zu bitter. Das waren aber bis jetzt nur die europäischen Länder, über die du gesprochen hast. Trinken die anderen Länder keinen Kaffee?
Also bei diesem Ranking stand halt eben, dass Europa über 30% des weltweiten Kaffeekonsums quasi hat oder ausmacht. Deswegen liegen da eben viele Länder weit vorne. Aber es gibt natürlich auch in anderen Ländern verschiedene Bräuche. In China und Japan zum Beispiel wird eben eher mehr Tee getrunken. Aber in Japan zum Beispiel wird, wenn dann Kaffee getrunken wird, oft mit Sojamilch. In Thailand ist das so, dass da eher Instant-Kaffee getrunken wird, weil der Kaffee, der dort lokal angebaut wird, eher exportiert wird und dementsprechend im Land selbst sehr teuer ist. Und Äthiopien, die haben da sogar ein ganzes Kaffee-Ritual. Da werden nämlich die Bohnen frisch über dem Feuer geröstet, dann mit einem Mörser zerkleinert, in einem Krug mit Wasser aufgekocht und dann eben gesiebt und in diesen Tassen getrunken.
Wow, also wenn man jetzt dieses Ritual natürlich vergleicht hier mit dem Kaffee bei uns im Studio, dann ist das ja schon ziemlich langweilig hier, der Filterkaffee. Vielleicht sollten wir alle mal ein bisschen mehr auch über Kaffeebräuche in anderen Ländern uns informieren und uns damit beschäftigen als Inspiration für den Frühstückskaffee. Danke Daria Vogelberg für diese kleine Kaffee-Weltreise. BonFM Bissfest ist hier. Ich persönlich muss sagen, ich bin ja ein riesiger Fan von All-You-Can-Eat-Buffets. Wart ihr da auch schon mal? Wahrscheinlich schon. Was sieht es bei dir aus, Vincent?
Natürlich war ich schon mal in einem All-You-Can-Eat-Buffet, aber meistens dann vielleicht beim Chinesen oder so. Da kann man natürlich auch einen Kaffee bestellen, aber es ist jetzt nicht so häufig.
Das stimmt. Aber jetzt stell dir doch mal vor, dieses All-You-Can-Eat-Konzept in einem Café. Also das wäre doch irgendwie eine ganz gute Sache eigentlich, oder? Die gibt's auch tatsächlich, heißen dann Anti-Café und unsere BonFM-Reporterin Marlene Peine hat so ein Anti-Café schon mal besucht. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, ein Anti-Café ist sozusagen ein Flatrate-Café, das heißt, man bezahlt für die dort verbrauchte Zeit, nicht aber für Essen und Getränke. Der Trend von Anti-Cafés hat sich circa 2011 im russischen und osteuropäischen Raum durchgesetzt, aber Anti-Cafés gibt es mittlerweile auch in größeren Städten wie Paris, Berlin, Lyon oder Bukarest. Ich zum Beispiel war in denen in Paris und Berlin. Man kann dort alles bestellen, worauf man gerade Bock hat, wenn es denn angeboten wird. Das können dann zum Beispiel ein paar Snacks sein, manchmal aber auch richtig leckere selbstgemachte Gerichte. Der Preis bei den Anti-Cafés variiert dann. In Paris zum Beispiel hat die Stunde 5 Euro gekostet oder in Berlin gab es dann 5 Cent pro Minute.
Mich hast du mit dem Konzept auf jeden Fall schon mal. Klingt wie ein guter Deal. Ich habe aber das Gefühl, dass die Betreibenden an mir eher Verlust machen würden. Wie lukrativ ist denn sowas?
Ja, tatsächlich musste ein Anti-Café, das in Wiesbaden eröffnet hat, schon nach ein paar Monaten wieder schließen. Vielleicht halten sich die Cafés also eher in größeren Städten. Denn gute Kunden für das Café sind vor allen Dingen Hipsters mit schicken Laptops, die dann in Ruhe arbeiten wollen und stundenlang am selben Chai-Latte schlürfen. Oder eben junge UnternehmerInnen, die das Café als Coworking-Space und für Meetings nutzen wollen. Außerdem gibt es da natürlich gemütliche Couches, Gesellschaftsspiele, alles eben, was den Besucher bestechen soll, um noch ein bisschen länger zu bleiben. Denn wir alle wissen, wie lange man an so einer Partie Monopoly sitzen kann. Ob sich so ein Anti-Café dann halten kann, hängt vom Wohlfühlfaktor und vom Klientel ab.
Jetzt hast du eben gesagt, in größeren Städten, Bonn ist jetzt nicht die Riesenstadt, das ist kein Geheimnis. Das heißt, für uns sehen wir hier eher schwarz, dass wir hier sowas auch mal bekommen.
Ja, nicht unbedingt. Das Wichtigste für so ein Café ist, dass es gut besucht ist. Also wenn man mal keinen Platz mehr im Unique gefunden hat und für richtig wenig Geld lecker Kaffee und Kuchen essen will, wie das eben bei vielen Studierenden so ist, dann ist ein Anti-Café echt perfekt. Das Wichtigste ist da einfach nur das gute Ambiente und natürlich ein gutes Marketing vom Café.
Das Konzept Anti-Café lebt also gewissermaßen von den guten Gesprächen, die man da führen kann. Hoffen wir doch mal, dass auch hier in Bonn bald mal so ein Flatrate-Café eröffnet wird und man dort dann Kaffee und Kuchen genießen kann. Mir wäre das auf jeden Fall ein Besuch wert. Vielen Dank für die Infos an BonFM-Reporterin Marlene Peine. Also ich muss sagen, bei diesen Temperaturen, da hat mein Kaffeekonsum persönlich schon sehr abgenommen. Es ist einfach viel zu heiß, um jetzt was Warmes zu trinken.
Das verstehe ich grundsätzlich, aber es gibt doch auch so Sachen wie Eiskaffee oder Cold Brew. Das kriegt ihr momentan überall. Warum trinkst du sowas nicht?
Um ehrlich zu sein, finde ich Cold Brew, das hört sich immer total aufwendig und nach viel Arbeit an. Wenn ich einen kalten Kaffee will, dann tue ich mir meistens einfach Eiswürfel rein oder lasse den halt kalt werden im Kühlschrank oder so. Es gibt aber natürlich einen Unterschied und mit dem hat sich unsere BonFM-Reporterin Luisa Raccozzi beschäftigt. Luisa, was versteht man denn genau unter Cold Brew?
Ja, also der Kaffee wird eben nicht gekühlt, nachdem er heiß aufgeschüttet wurde, sondern direkt kalt aufgegossen und gekühlt. Und dann ist er sogar bis zu 2 Wochen haltbar. Der Kaffee enthält dann weniger Säure und Bitterstoffe, weil je wärmer das Wasser wird, umso mehr Bitterstoffe werden gelöst. Und je länger der Kaffee halt in kaltem Wasser ist, desto mehr Aromen werden halt freigesetzt, die fruchtig und milden Kaffee quasi bringen.
Das klingt auf jeden Fall mal ganz logisch. Aber hast du das vielleicht noch ein bisschen konkreter für uns, so einen How-to-Cold-Brew?
Ja, ich habe mehrere Methoden gefunden. Ich habe mal eine rausgefunden, die am besten zu unserem stressigen Uni-Alltag passt. Man muss nämlich gar nicht so viel machen. Man braucht 100 Gramm Kaffeepulver und das vermengt man dann mit 1 Liter Wasser. Genau, dann lässt man es einfach bedeckt im Kühlschrank stehen. Für 12 Stunden muss man das dann ziehen lassen. Am Ende filtert man das einfach, entweder halt mit einem Handfilter oder mit einer French Press und schon ist man fertig.
Ja, so aufwendig klingt das jetzt gar nicht. Man muss es nur halt lange stehen lassen. Es dauert ein bisschen. Vielleicht würde dann sogar Matthias der Kaffee schmecken, wenn er denn fruchtig und mild und sogar kalt ist.
Ja, möglicherweise. Das klingt tatsächlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Aber man kann ja so ein Cold Brew wahrscheinlich auch noch ein bisschen pimpen, oder? Heutzutage wird doch sowieso alles gepimpt. Hast du da noch ein paar Ideen für uns?
Ja, natürlich. Ich habe ganz viel gelesen. Man kann natürlich erstmal so ein bisschen Eiswürfel und jegliche Milch nehmen oder auch Milchersatz. Aber es gibt auch Cold Brew Tonic zum Beispiel. Der wird 1:2 gemischt. Man kann den Cold Brew auch irgendwie mit Fruchtsäften mischen. Das ist ganz fancy mit Grapefruit oder Rhabarbersaft zum Beispiel. Oder für den extra Kältekick nimmt man einfach Fruchtsorbet.
Ah, so ein schönes Fruchtsorbet im Kaffee, das ist dann nochmal was ganz, ganz anderes als die Plörre, die man vielleicht morgens im Büro trinkt. Cold Brew ist viel vielfältiger, als man vielleicht denkt und sehr, sehr easy zuzubereiten. Ich würde das heute Abend vielleicht mal ausprobieren, ihr da draußen möglicherweise auch. Vielen Dank an Luisa Rakuzzi für diese Erklärung, wie man Cold Brew zubereitet.
Ja, saukalt, das ist es gerade nicht so wirklich. Viele trinken den Kaffee einfach nur für den Koffeinkick zwischendurch und das natürlich dann vor allem unterwegs auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder wohin auch immer, zum Beispiel auch zwischen zwei Vorlesungen.
Da ist das ein Problem natürlich, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, jede Menge Müll. BonfM-Reporterin Daria Vogelberg hat sich deswegen mal mit Jérôme Lévreux getroffen, der ist Pressesprecher bei Bon Orange und wollte wissen, ist das denn mit den Pappbechern wirklich ein so großes Problem?
Genau, also meine erste Frage war, wie viele Kaffeebecher denn eigentlich überhaupt so weggeworfen werden? Und die Frage, also die Antwort auf diese Frage, die hat mich dann schon überrascht. Es landen nämlich jeden Tag etwa 40.000 von diesen To-Go-Kaffeebechern im Müll und das alleine in Bonn. Also das ist schon eine ganz schöne Hausnummer.
40.000, das ist tatsächlich ziemlich viel. Was passiert denn mit diesen Bechern? Also die sind ja aus Pappe, kann man die dann einfach recyceln?
Eben nicht, das ist nämlich das weitere Problem, das hat mir dann Jérôme auch erklärt.
Das Problem bei den Einwegbechern im Allgemeinen ist, zum einen setzt sich die Menge, die hier in Bonn anfällt, aus zwei Größenordnungen zusammen. Einmal 24.000 dieser Pappbecher und circa 16.000 reine Plastikbecher. Und diese Papierbecher haben das Problem, dass sie innen mit Polyethylen beschichtet sind. Das heißt, sie sind eben nicht komplett aus Pappe und können ganz einfach über die Papier- und Karton-Recycling-Anlage verwertet werden, sondern das ist deutlich aufwendiger.
Genau, also der To-Go-Becher ist zwar aus Pappe, er ist aber auch beschichtet von innen. Das heißt, er kann nicht einfach so mit dem anderen Papier recycelt werden.
Da hat man oft gar nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn man denkt, ach ja, das wird ja alles recycelt, das ist aus Pappe. Was macht denn Bon Orange jetzt genau dagegen?
Im letzten Jahr hat Bon Orange die Aktion Werde Cupster ins Leben gerufen und die funktioniert so.
Also es funktioniert ja so, dass man über eine Karte nachschauen kann, wo kann ich meinen eigenen mitgebrachten Becher befüllen lassen oder welche Gastronomen nehmen an einem Pfandsystem teil, sodass ich mir dort einen Mehrwegbecher gegen Pfand quasi holen kann. Und mittlerweile sind wir bei 127 Gastronomen.
Und diese virtuelle Karte, die hilft mir dann eben dabei, Müll zu sparen, indem ich dann eher in ein Café gehe, das an so einem Mehrwegsystem auch teilnimmt.
Ja, solche Pfandsysteme nehmen zu, haben wir ja auch an der Uni. Das Studierendenwerk hat letztes Jahr die Logicups eingeführt und die Kampagne Werde Cupster läuft jetzt auch schon seit einem Jahr. Wie ist das Fazit bisher?
Also das Fazit ist sehr positiv. In diesem Jahr haben jetzt auch immer mehr Cafés mitgemacht, sich immer mehr Cafés da angeschlossen. Das wertet Bon Orange auf jeden Fall als Erfolg. Und demnächst wollen sie dann auch auf anderen Verpackungsmüll aufmerksam machen, der dann zum Beispiel auch bei To-Go-Essen anfällt.
Wenn ihr wissen wollt, welche Cafés genau da mitmachen, dann schaut doch mal vorbei auf www.bonngehtdenmehrweg.de. Da findet ihr nämlich eine Übersicht mit allen Cafés, die Pfandbecher statt den üblichen To-Go-Bechern anbieten. Da zahlt ihr dann 1 Euro mehr pro Becher für den Pfand und bringt den später wieder zurück. Dankeschön für die Infos an Daria Vogelberg.
Ja, und Kaffee to go ist das Stichwort. Den nehmen wir uns nämlich jetzt, würde ich sagen, mit auf die Hand und verlassen dieses Studio und machen uns noch einen schönen Abend. Den wünschen wir euch auch.
Ich kann jetzt gar nicht schlafen. Ich habe so viel Koffein in mir drin. Ich muss jetzt erstmal noch ein bisschen rumlaufen.
Bei dem Wetter, bei der Hitze kann man sowieso nicht schlafen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Wenn ihr gerade jetzt angeschaltet habt, könnt ihr die ganze Sendung nachhören auf unserer Homepage. Das ist bonn.fm. Wir sind Matthias Fromm
und Vincent Müller.
Macht's gut.